verzeihe ich dem da oben nicht, sagt der alte Mann und schwenkt seinen Krückstock gen Himmel. Das verzeihe ich ihm nicht. Warum haben sich alle meine Kinder von mir abgewandt? Warum musste meine Frau vor mir sterben? Warum kommt fast jeden Tag ein neues Leiden hinzu? Habe ich mich nicht ein Leben lang abgemüht, ein anständiger Mensch und Christ zu sein? An die Gebote habe ich mich immer gehalten. Die Kirche habe ich regelmäßig besucht, gespendet habe ich auch. Wäre es da nicht anständig von Gott, wenn er mir auch etwas Gutes zukommen ließe? Hätte ich nicht ein bisschen Anerkennung verdient? Ihr Lieben, ehe wir uns über diesen alten Mann mit dem Krückstock aufregen, sollten wir vielleicht ehrlich zugeben, spricht er nicht etwas aus, wonach wir alle ein bisschen leben und handeln? Betrachten wir unseren Glauben nicht vielleicht auch hier und da so ein Stück auf Gegenseitigkeit? Das ist ein urmenschlicher Gedanke für unsere Treue, für unseren Verzicht, für unser Opfer, für unsere Frömmigkeit. Da müsste und hätte Gott doch ein bisschen, oder? So ähnlich denken auf jeden Fall die Israeliten, das Volk Gottes im Exil. Und wir lesen ja zurzeit als Gemeinde das Buch Jesaja, Abschnitte aus dem Jesaja. Wer eine Bibel dabei hat, der schlage bitte auf Kapitel 43. Und ich muss sagen, dieser Text hat sich mir erst nach längerer Betrachtungsweise ganz tief erschlossen. Und dann kam aber etwas, was mich unwahrscheinlich froh gemacht hat. Hören wir mal rein. Jesaja 44. Nicht, dass du mich gerufen hättest, Jakob, sagt Gott, oder dass du dich um mich bemüht hättest, Israel. Mir hast du nicht die Schafe deines Brandopfers gebracht, noch mich geehrt mit deinen Schlachtopfern. Ich habe dir keine Arbeit gemacht mit Opfergaben. Ich habe dich nicht bemüht mit Weihrauch. Mir hast du nicht für Geld köstliches Gewürz gekauft. Mich hast du mit dem Fett deiner Opfer nicht gelabt. Erinnere mich, so sagt Gott, lasst uns miteinander vors Gericht treten. Lasst uns miteinander rechten. Zähle bitte alles auf, damit du Recht bekommst. Schon dein Ahnherr hat gesündigt und deine Wortführer sind von mir abgefallen. Darum habe ich die Fürsten des Heiligtums entheiligt und Jakob dem Bann übergeben und Israel dem Hohn. Gott ist auf der Anklagebank. Und Gott ermuntert dazu, nur zu, bring mal bitte alles vor, was du hast, was du gegen mich hast. Ich werde mich verteidigen. Gott wird vorgeworfen, er sei ungerecht und er habe sich zu wenig um das Volk Israel gekümmert. Er hätte mit Israel eigentlich zufrieden sein können und müssen. Und Israel zählt mal alle Beweismittel gegen Gott auf, so wie das vor dem Gericht geschieht. Wir haben an dich geglaubt, Gott. Im Gegensatz zu den Völkern rundherum, die haben sich ihre Götzen gemacht. Wir haben dich ernsthaft gesucht, uns an dich gewandt. Und die Psalmen verdeutlichen, kein Volk hat so ernsthaft gebetet wie das Volk Israel. Wir haben uns angestrengt, die Gebote, die ja Gott gegeben hat, zu erfüllen. Niemand ist so der Gehorsam gegen Gottes Gebote gepredigt worden wie dem Volk Israel. Wir haben dir eine Menge von Opfern gebracht. Und dann werden sie hier aufgezählt. Die Opfer, um Gottes Gunst zu bemühen, Brandopfer, das steht für Anbetung, Schlachtopfer, das heißt, um die zerbrochene Gemeinschaft mit Gott wiederherzustellen, die Speisopfer, die Opfer aus dem täglichen Leben heraus, um besonders gesegnet zu sein. Und als Zugabe hat man noch jede Menge Kostbarkeiten, sogar aus dem Ausland herangeschafft und Gott geopfert. Was haben wir Gott uns nicht alles die Gottesverehrung kosten lassen? Wir haben dir treu gedient. Aber Gott, das war wohl vergebliche Liebesmühe. Viel vergebliche Arbeit um dich. Gott, das hat nichts genützt. Und das hat uns vor allen Dingen nicht bewahrt. Vor dieser schlimmen Lage, in der wir jetzt sind, bewahrt. Du hast das alles, was wir getan haben für dich, nicht anerkannt, nicht gewürdigt. Du hast uns preisgegeben. Du hast es sogar zugelassen, dass ungläubige Menschen über uns triumphieren und ihren Spott mit uns treiben. Deine Antwort, Gott, auf unsere Treue ist, dass du es zugelassen hast, dass der Tempel zerstört worden ist. Und dass Nebukadnezar gekommen ist und hat uns alle deportiert. Das hast du, Gott, zugelassen. Gott, das haben wir nicht verdient. Angeklagter Gott, was hast du dazu zu sagen? Ehe wir den angeklagten Gott zu Wort kommen lassen, schauen wir mal ins Buch Hiob. Viele haben, glaube ich, jetzt in den letzten Wochen, wie ich, mit einer ganz großen Begeisterung das Buch Hiob gelesen. Es wird mir eins der liebsten Bücher in der Bibel. Und da kommt ja der große Ankläger der Menschheit, tritt vor Gott und sagt, Gott, was gilt die Wette? Auf der ganzen Erde, da gibt es keinen Menschen, der mit dir nicht ein Geschäft und einen Kuhhandel machen will. Die glauben doch alle nur an dich, weil sie sich unheimlich viel Rendite versprechen. Und Gott sagt, schau dir mal meinen Mann, den Hiob, an. Schau dir den mal an. Und dann kommen die Hiobsbotschaften über diesen Mann. Und das muss man für sich mal so ganz persönlich durchspielen, dass man alles abzieht aus dem Leben, was einem wertvoll ist, was einem viel bedeutet, alles abziehen. Und hier bleibt Gott treu. Und Gott sagt, siehst du, es scheint Gott wichtig zu sein, dass er beweisen kann, dass wenigstens ein Mensch auf Erden um seinetwillen, um Gottes Willen, glaubt. Und dass Gott sich seine Liebe bei uns nicht erkaufen muss. Erkaufen muss. Ich weiß nicht, wie die Prüfung bei dir ausgefallen wäre. Gott um Gottes Willen zu lieben. Und dass er zu nichts verpflichtet ist, uns gegenüber zu tun. Zu nichts. Zurück, angeklagter Gott. Was hast du zu sagen, verteidige sich. Und das Zweite ist, Gott verteidigt sich. Und er stellt jetzt seinerseits Fragen und sagt, sag mal du Volk Israel, wem hast du eigentlich gedient? Mir, Gott, hast du nicht gedient. Und was wir jetzt hören in diesem Abschnitt oder eben gehört haben, das ist Religionskritik pur. Religionskritik pur. Mit einem Federstrich streicht Gott alles durch, was die Israeliten in die Waage werfen vor Gott, was sie um seinetwillen angeblich getan haben. Kein Gebet und kein Opfer ist bei mir angekommen. Da steht achtmal das Wort Lo, das heißt nein, Gott streicht durch. Das ist der Hammer. Nicht nur für jüdisches Denken, nicht nur für alle religiösen, strebsamen Menschen auf dieser Erde, sondern für das Denken eines jeden Menschen, auch für dein Denken und für mein Denken. Nicht, dass die religiösen Anstrengungen zu wenig wären und dass Gott sagen würde, leg noch ein bisschen zu, wie das manche Religionsstifter tun. Nein, Gott sagt, das erreicht mich nicht, weil ihr ein Herzproblem habt. Und die Tage haben wir in den Losungen dieses Wort gelesen, das hat mich berührt. Das ist ein Seufzer Gottes. Ach, dass sie ein solches Herz hätten, mich zu fürchten. Ach, dass sie ein solches Herz hätten, mich zu fürchten. Da liegt das Problem. Bei all euren Gottesdiensten, bei all euren Opfern ging es euch um euch selbst. Die Gebete waren nicht Lobpreis Gottes, die Opfer nicht Dank für Gottes Segnungen, sondern menschliche Vorleistungen, mit denen Israel meinte, sich Gott gefügig machen zu können, Ansprüche vor Gott zu stellen, die Gnade Gottes zu sichern. Und all euer religiöses Bemühen kann kein Ersatz sein, so heißt es hier, für deine Sünde, für deine Übertretungen, für die Rebellion in deinem Herzen, für die Missachtung der Gebote, für die Autonomie und für die Selbstherrlichkeit, dass du dein Leben immer allein leben willst, aus dir selbst heraus leben willst. Und Gott sagt, du, deine Sünde, die geht schon zurück bis auf deinen Ahnherrn, auf den du dich immer berufst, bis auf Abraham. Das war auch kein unbeschriebenes, unbescholtenes Blatt. Und über die Wortführer, sagt Gott, die Propheten, bis hin zu den politischen Führern, alle haben Herzprobleme. Ihr Lieben, Gottesdienstbesuch am Sonntag kann kein Alibi sein für die Sünde am Montag. Gott streicht es durch. Das kann man so im Hebräischen noch so richtig lesen. Nein, sagt Gott. Nein. Achtmal. Wie ein Hammer. Wie soll Gott darauf reagieren? Auf die Vorwürfe an ihn? Wie soll er denn das Problem angehen? Den Menschen verfluchen, verdammen? Und hier kommt etwas, und ich denke, wer vorhin genau aufgepasst hat, der hat gemerkt, ich habe zwei Verse ausgelassen. Hier kommt etwas, was mich zeitlebens zum Staunen bringt. Und seitdem ich Christ bin, das ist ja schon fast 45 Jahre her, da bewegt mich dieses Wort zutiefst. Vom ersten Tage an meines Christseins bis heute. Da heißt es, da sagt Gott, mir hast du Arbeit gemacht mit deinen Sünden. Und mir hast du Mühe gemacht mit deinen Missetaten. Mir. Gott nimmt die Vorwürfe ernst, die man ihm entgegenbringt. Und er kehrt sie um zum Volk hin. Dein ganzes religiöses Bemühen, so sagt er an anderer Stelle, das hat mich ermüdet, das bringt mich zum Gähnen. Religion ermüdet mich und erniedrigt mich. Nein, nicht ich habe euch Mühe gemacht, Israel. Nicht ich habe euch geknechtet, aber ihr habt mich zum Knecht gemacht. Ihr habt mich, den lebendigen Gott, geknechtet. Und wer jemand zum Knecht macht, der erniedrigt ihn, der beleidigt ihn, der nimmt ihm die Majestät und nimmt ihm die gebührende Ehre. Zwei Dinge kann man daran lernen. Sünde ist mehr als Kavaliersdelikt, als eine Bagatelle und als ein Fehlverhalten. Sündigen heißt Gott beleidigen. Sündigen heißt seine Majestät in den Schmutz ziehen. Seine Ehre beschädigen. Gott denkt anders als wir über die Schuld, umfassender und viel radikaler. Wenn wir einander verletzen, untereinander, dann trifft und schmerzt das auch ihn. Und wenn wir einander schuldig werden, dann werden wir gleichzeitig schuldig an ihm. Das ist das eine. Und das andere merken wir, Gott bleibt immer frei. Er lässt sich nicht bestechen. Und er lässt sich nicht manipulieren und nicht kaufen. Und er bleibt auch darin frei, Sünde zu bestrafen, zu ahnden, so wie er das am Volk Israel getan hat, indem er es zugelassen hat, dass es in die Verbannung hineinkam. Du hast mir Arbeit gemacht mit deiner Sünde. Du hast mir Mühe gemacht mit deinen Übertretungen. Ich weiß nicht, was das Wort mit dir macht. Mich hat das in der Stunde, wo Gott in mein Leben eingriff, ganz tief berührt, ganz existenziell, ganz tief berührt. Du hast mir Arbeit gemacht mit deiner Sünde. Mir, dem lebendigen Gott, deinem Schöpfer. Du hast mir Mühe gemacht mit deinen Übertretungen. Ist an sich ein anstößiger Satz, oder? Ich weiß nicht, wie ihr den findet. Ein anstößiger Satz, dass Gott arbeitet. Dass Gott arbeitet, das klingt uns allen fremd. Dass man Gott belasten kann, so wie man mich vielleicht irgendwo belasten kann. Dass Gott Mühe und Not hat, das passt nicht in unser Bild von Gott. Du hast mir Mühe gemacht mit deinem Leben. Kann man das auch vielleicht anders verstehen? Vielleicht so? Gott hat Herz. Und sein Herz schlägt für mich. Und mein Leben geht nicht an ihm vorbei. Das ist ihm nicht gleichgültig. Er nimmt teil an jeder Phase meines Lebens. Und das macht was mit Gott. Das geht nicht an ihm vorbei. Er nimmt teil an meinem Montag. Vielleicht an meiner schwierigen Ehe, wo ich zu kämpfen habe und bedroht bin, aufzugeben und das Handtuch zu werfen. Das berührt sein Herz, wenn ich unter der Not des Alleinseins lebe oder in einer unbewältigten Sexualität, dass ich Dinge tue, die ich eigentlich nicht tun will. Das macht mir Mühe, sagt Gott. Es macht Gott Mühe, dass du vielleicht immer in der Familie ausrastest. Das kommt bei Gott an und das belastet ihn. Dort, wo du leidest unter Charakterschwierigkeiten. Oder denken wir an den Bereich der Unversöhnlichkeit. Gott sagt, das berührt mich. Das belastet mich. Das und vieles andere mehr belastet mich. Weil du mir nicht gleichgültig bist. Deshalb mache ich mir Mühe um dich. Das hat mich zutiefst berührt, Freunde. Da höre ich Gottes Herzschlag. Und sein Herzschlag, der pulsiert mit jeder Faser meines Lebens. Das ist der Gott der Bibel. Und dann kommt drittens, und das ist noch größer. Gott arbeitet die Sünde selbst ab. Gott arbeitet die Sünde selbst ab, die er seinem Volk ins Stammbuch schreibt. Aber ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und gedenke deiner Sünden nicht mehr. Und ein Kapitel später heißt es, ich tilge die Sünde wie einen Nebel, wie eine Wolke und deine Schuld wie den Nebel. Wende dich zu mir, ich werde dich befreien. Die Worte habe ich mir ganz tief unterstrichen. Seit den ersten Tagen meines Lebens mit Gott. Und darüber bin ich froh geworden. Ich, Gott betont das an dieser Stelle. Gott hält seinem Volk Israel und uns in diesem Prozess nicht nur vor, wer wir sind und was wir sind und was wir tun, sondern er zählt auf, was er für uns tut, zu unseren Gunsten. Und das zählt letztlich. Und er wirbt um uns mit seiner unbegreiflichen Liebe. Ich tilge deine Sünden wie den Nebel. Das ist ein Akt seiner absoluten Freiheit, zu dem ihn niemand verpflichten kann. Und Gott sagt, ich in der Freiwilligkeit, aus meinem Gottsein heraus, ich setze mich total für dich ein. Das ist unbegreiflich. Das ist unvorhersehbar und unverdient. Und das ist ein befreiender Schlag gegen alles religiöse Bemühen, gegen all das, was wir vielleicht vor Gott in die Waagschale werfen wollen und wo wir uns seine Gnade ein Stück weit mitverdienen wollen. Ich schaffe das für jeden Menschen und alle Religion unüberbrückbare Hindernis zu mir aus der Welt. Die Schuld. Ich Gott, übernehme deine Sünde. Ich belaste mich mit deiner Schuld und schaff sie endgültig am Kreuz aus der Welt. Ich vergebe dir, indem ich die Sünde aus dieser Welt hinwegtrage. Und jetzt stehen wir vor dem, was dann einige Kapitel später in dem berühmten Kapitel 53 des Jesaja-Briefes angekündigt wird. und was am Kreuz Wirklichkeit geworden ist. Wo Gott sich selbst erniedrigt. Wo er zum Knecht wird. Zunächst hat er gesagt, ihr knechtet mich. Und er dreht den Spieß um und sagt, ich mache mich zum Knecht für euch. Und ich übernehme alles und ich trage alles. Ich lasse mich belasten mit allem. Und ich blamiere mich für euch am Kreuz auf Golgatha. Das ist ja die größte Blamage. Eine Torheit. Und wie wird in unserem Land immer um Karfreitag herum alle Register gezogen gegen diesen Gott, der sich dort am Kreuz so blamiert. Ja, Gott blamiert sich, indem er alles auf sich nimmt. Seine Heiligkeit und Gerechtigkeit und aus der Welt schafft. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und er lud auf sich unsere Schmerzen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und als Johannes der Täufer dann den Jesus sieht, dann sagt er, siehe, das ist Gottes Lamm, welches sich jetzt dran macht, die Sünde der Welt ein für allemal wegzutragen. Kein lässiger Federstrich, kein Zudrücken eines Auges, sondern ein genaues Hinsehen des lebendigen Gottes. Siehe, verpasst das nicht. Das ist Gottes Lamm, was sich ganz willig, ohne Gegenwehr ans Kreuz begibt, um die Sünde der Welt wegzutragen. Das ist die innergöttliche Arbeit. Und das kostet ihn alles. Sein Blut und Leben. Und nun nimm das doch mal. Ganz persönlich. Und so muss man das nehmen. Ich tilge deine Missetat und deine Sünde. Der Ehebruch, der vielleicht in deinem Leben geschehen ist, der ruht auf Christus und er hat ihn aus der Welt getragen. Die Lüge und die Gemeinheit, die in deinem Leben passiert ist, die hat Christus auf sich gezogen, mit der hat er sich belastet, um sie jetzt gültig, ewig gültig aus der Welt zu schaffen. Und das, was zerbrochen ist in den Familien und worunter man vielleicht jetzt noch leidet, Christus hat es angezogen, auf sich genommen und am Kreuz weggetragen. Freunde, das hat mich so ganz neu gepackt an der Stelle. Gott selbst trägt die Sünde aus der Welt. Ich, zweimal steht das dort, damit wir das ja nicht verpassen. Ich tilge deine Übertretung um meinetwillen und gedenke deiner Sünden nicht mehr. Durch Religion kriegen wir die Sünde nicht aus dem Leben. Durch den Besuch einer FNG kriegen wir die Sünde nicht aus dem Leben. Und wir können sie nicht abarbeiten. Und wir brauchen es auch nicht. Wie großartig ist das? Nur Gott selbst kann Sünde wegmachen. Durch Vergebung, indem er sie selbst ans Kreuz trägt und aus dem Minus ein Plus macht. Und seine Vergebung ist unausstößlich. Unausstößlich. Ich gedenke deiner Sünde nicht mehr. Und jetzt kommen diese beiden Worte. Um meinetwillen. Nicht um deiner großartigen Anstrengung willen. Nicht um deiner Vorzüglichkeit willen, nicht wegen deines ehrlichen Bemühens, nicht wegen deiner guten Führung. Das letzte Motiv, dass ich dir barmherzig gegenübertrete, als der Lastenträger, als der, der die Sünde wegnimmt, das letzte Motiv liegt nicht bei dir, lieber Mensch, liegt nicht bei dir, vorzüglicher Christ, sondern das letzte Moment liegt bei mir, Gott. Freunde, ich bin so dankbar, dass mich im Laufe meines Christseins mein Herr immer mehr zu sich gebracht hat und immer mehr hat absehen lassen von mir und von all dem, was ich tue, weil ich mich selbst zutiefst in Frage stelle. Und es ist gut, dass der Grund der Gnade nie bei uns liegt. Das wäre immer wankelmütig. Sondern dass alles, aber wirklich auch alles, das letzte Motiv in ihm liegt, um meinetwillen. Weil du mir so viel bedeutest. Deshalb gilt es. Deshalb gilt es. Da ist das letzte Motiv. So ist Gott. Und das ist Gott. Und seine Vergebung, die ist so radikal, dass sie nicht mehr vorkommt. Ich gedenke deiner Sünden nicht mehr. Ich gedenke deiner Sünden nicht mehr. Und nun nimm das mal. Gott gedenkt deiner und meiner Sünde nicht mehr. Sie wird nie mehr bei ihm in die Wirklichkeit zurückgerufen. Nie mehr. Gott weiß nicht mehr, was du vor deiner Bekehrung gemacht hast und was ich gemacht habe. Ich weiß das noch. Gott weiß es nicht mehr. Und wenn du eines Tages vor ihm stehst, du brauchst nie mehr Angst zu haben, dass Gott dir das ganze Register vorliest, was in deinem Leben passiert ist. Wenn du es hast durch Christus aus dieser Welt tragen lassen, dann wird das dir von Gott nie mehr aufgetischt. Nie mehr kommt das zur Sprache bei Gott. Ich gedenke deiner Sünden nicht mehr. Ein herrliches Wort. Und was nicht mehr im Gedächtnis Gottes ist, das ist nicht mehr da. Darf ich es nochmal sagen? Was nicht mehr im Gedächtnis Gottes ist nicht mehr da. Das ist ausgelöscht auf Gottes Festplatte. Die Frage ist, glauben wir das? Glauben wir ihm das? Vertraust du ihm und lässt du deshalb auch nicht mehr zu, dass eine einzige Sünde aus der Vergangenheit dich noch quälen kann, dich runterziehen kann, dir Angst macht? Angst vielleicht auch, dass Gott sie dir eines Tages so richtig brühwarm präsentieren könnte. Darf ich es mal so sagen? Das ist Unglaube. Und der schmerzt Gott. Der schmerzt Gott. Ich gedenke deiner Sünden nicht mehr. Warum gedenkst du denn immer wieder deiner alten Sünden? Und beschäftigst dich immer wieder mit dem, was ist? Und lässt dich runterziehen an der Stelle? Ich gedenke nicht mehr daran. Warum gedenkst du daran? Wenn unsere Sünde bei ihm nicht mehr auferstehen kann, warum lassen wir sie denn immer wieder auferstehen bei uns? Eigentlich dumm von uns, oder? Sondern der Herr sagt, wenn das bei mir so ist und wenn du mir deine Sünde abgegeben hast und ich sie wegtragen durfte im gekreuzigten und auferstandenen Christus, dann lebe doch in der neu geschenkten Freiheit, egal wie dein Leben verlaufen ist und egal was passiert ist. Nimm das doch. Und das befreit dich von aller Religiosität, Gott irgendetwas bringen zu müssen. Was für eine Entkrampfung. Und damit bin ich beim Letzten. Das sind befreiende Folgen. Da kommt ein junges Ehepaar zum Beichtgespräch. In der Beichte werden ja meistens Dinge erzählt, die man verkehrt gemacht hat oder die man versäumt hat. Und diese Belastungen werden dann zusammen mit irgendeinem Menschen vor Gott ausgebreitet. Das alles fehlte in der Beichte dieses jungen Paares. Und sie hatten nur einen einzigen Satz gebetet und der lautete: Herr, wir haben dich um 4 Jahre unseres Lebens betrogen. Herr, wir haben dich um 4 Jahre unseres Lebens betrogen. Die beiden waren Christen. Die lasen in der Bibel, die beteten und die arbeiteten in der Gemeinde mit. Aber das alles, so erzählten sie, das hatte nicht mehr viel mit Gott zu tun. Das lief einfach so ab, das wurde abgespult. Und sie waren zutiefst erschrocken, wie sie mit Gott umgegangen waren. Und das führte
zu diesem Gebet: Herr, wir haben dich um 4 Jahre unseres Lebens betrogen. In der Stunde, als mich Gott vor 45 Jahren rief, hat mich das, genau das, zutiefst getroffen, dass ich Gott mein Leben vorenthalten habe, dass ich Gottes Leben geklaut habe, dass ich ihn betrogen habe, indem ich mein Leben ausschließlich für mich gelebt habe und für meine Ziele und meine Zwecke. Ich weiß nicht, wie du das vielleicht heute Morgen siehst. Ob du vielleicht auch sagen musst: Herr, ich habe dich um so und so viele Jahre betrogen, dich, Gott, betrogen. Ein ganz kurzes Gebet, eine befreiende Einsicht. Und wie sie dann wieder von dannen zogen, als ihm im Namen des auch für sie gekreuzigten und auferstandenen Christus die Hände aufgelegt wurden und ihm gesagt wurde: auf dein Bekenntnis hin. Und auf euer Bekenntnis hin: euch ist eure Sünde vergeben. Ihr Lieben, dieses Wort: ich habe dir Arbeit gemacht mit deinen Sünden, ich habe dir Mühe gemacht mit deinen Missetaten und Übertretungen, aber du hast mir alles vergeben um deinetwillen und gedenkst meiner Sünden nicht mehr. Dieses Wort hat mich und soll mich dankbar und demütig begleiten, solange ich lebe. Und diese Erkenntnis, wenn sie durch den Heiligen Geist ganz tief in unsere Herzen hineingesenkt wird, die schenkt neue Früchte in unserem Leben. Einmal die Frucht, dass da eine Liebe zu diesem Herrn entsteht. Eine Liebe zu ihm empfacht wird. Und dass dieser gekreuzigte und auferstandene Christus mir zum Liebsten auf Erden wird. Und das Zweite, dass da eine Hingabe geboren wird. Ich verschenke mich an diesen wunderbaren Herrn. Und ich will ihm dienen mit den Gaben, die er mir geschenkt hat, in seiner Gemeinde. Und in seiner Welt. Aus einer großen Dankbarkeit heraus. Und das Letzte: da wird auch Gehorsam geboren. Ich möchte diesen, darf ich es mal so sagen, ich möchte diesen Herrn nicht mehr beleidigen, seine Majestät in den Schmutz ziehen. Ich möchte ihm folgen. Und es ist mir ein solcher tiefer Wunsch, dass er mein Herz verändert. Gib mir ein neues, gehorsames Herz. Ich möchte dir folgen aus Dankbarkeit. Ihr Lieben, wir dürfen leben, nicht weil wir so fleißig und religiös sind. Damit kann ich auch nicht dienen. Sondern weil Gott in seiner unbegreiflichen Gnade so barmherzig ist. Damit lässt sich's gut leben. Damit lässt sich's getrost sterben. Und ganz gewiss eines Tages vor ihn stehen in ganz großer Dankbarkeit. Das hat mich bewegt bei diesem Text. Amen.